NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
2. Januar 1547. Der Todestag des genuesischen Politikers Giovanni de Fieschi.
Wo ist Fiesco?
Ertrunken.
Antwortet die Hölle oder das Tollhaus?
Ertränkt, wenn das hübscher lautet.
Nein, ertränkt worden ist er nicht. Der genuesische Adlige Giovanni Luigi de Fieschi, kurz Fiesco genannt. Er ist wirklich ertrunken. In den Morgenstunden des 2. Januar 1547, heute vor 465 Jahren. Da lief er über eine Gangway, die vom Ufer des Hafens auf ein ankerndes Kriegsschiff führte. Er stolperte oder das Brett wackelte und kippte, man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall fiel er ins Wasser. Das wäre vielleicht kein Problem gewesen, wenn er nicht seine Rüstung angehabt hätte. Eine schwere Rüstung. Und die zog ihn unter Wasser, wie in modernen Krimis Zementblöcke, mit denen die Mafia ihre ermordeten Opfer versenkt. Von Mord flüsterte man natürlich auch nach dem Tod des Fiesco.
Es ist in der frühen Neuzeit, im 15., 16. Jahrhundert, im Zeitalter der Renaissance, bei überraschenden Todesfällen gerne die Rede von Mord.
So der Historiker Matthias Schnettke, Professor an der Universität Mainz.
Aber man kann durchaus hier von einem wirklichen Unfall ausgehen. Es ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass ein Mann mit einer doch ziemlich gewichtigen Rüstung, der ausgleitet und ins Wasser fällt, rasch ertrinkt, zumal im Januar, wenn das Wasser auch im Mittelmeer nicht allzu warm ist.
Dieser fast absurde Unfall hatte aber ungeahnte Folgen. Er beendete eine dramatische, von langer Hand vorbereitete Aktion, eine Verschwörung. Denn in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1547 wollte Giovanni Luigi de Fieschi, Graf von Lavagna, den Admiral Andrea Doria ermorden, den mächtigsten Mann Genuas.
Das Stroh der Republik ist in Flammen. Das Feuer hat schon Häuser und Türme gefasst. Immer zu, immer zu. Allgemein werde der Brand. Der schadenfrohe Wind pfeife in die Verwüstung. Die Empörung kommt wie gerufen, aber die Verschwörung muss meine sein.
Genua war damals im 16. Jahrhundert eine reiche und mächtige Stadt, ein Finanz- und Handelszentrum, strategisch günstig am nördlichen Mittelmeer gelegen, eine Schaltstelle zwischen den Machtblöcken der Zeit, umworben und umkämpft vom Habsburger Kaiserreich und von Frankreich, auch der Papst mischte mit. Die Genueser verbündeten sich mal mit diesem, mal mit jenem, aber untereinander zerstritten. Der Kampf um die Macht in Genua selbst wurde anfangs zwischen den großen Adelsfamilien ausgetragen, blutig oft, voller Verschwörungen, Aufstände, Morde. Doch dann machten Handel und Bankwesen noch andere Familien reich, Emporkömmlinge aus der Bürgerschicht, die auch politisch mitmischen wollten. Und so bekam Genua 1528 eine neue Verfassung, eine Adelsrepublik mit einem gewählten Dogen an der Spitze.
Es wird sehr darauf geachtet, dass keine dieser Gruppierungen und auch möglichst keine einzelne Familie hier ein Übergewicht erreichen kann. Das wird unter anderem auch dadurch erreicht, dass das Dogenamt alle 2 Jahre wechselt, wobei dann auch möglichst gleichmäßig die alten und die neuen Familien zu berücksichtigen sind.
Nur einer durchbrach das fein austarierte System, der Admiral Andrea Doria. Er stammte aus einer alten Aristokratenfamilie, war ein genialer Flottenführer, anfangs im Dienst der Franzosen, später auf der Seite des Kaisers, immer auf den eigenen Vorteil bedacht und den der Stadt Genua. Sein Einfluss war enorm, auch durch seine exzellenten Kontakte zum Kaiserhof.
An Andrea Doria vorbei kann eigentlich keine politische Entscheidung in Genua in dieser Zeit laufen. Es ist ein System von Patronage- und Klientelbeziehungen, das Andrea Doria seit den 1520er Jahren in Genua etabliert hat. Er hat die Stadt vor allem beruhigt. Seit der Verfassungsreform von 1528 ist die Stadt insgesamt viel ruhiger als in den Jahrzehnten zuvor. Und auf diese Art und Weise hat er dann auch seiner Stadt Prosperität gebracht.
Doch Andrea Dorias Macht und Einfluss stank vielen gewaltig. Vor allem in der Aristokratenfamilie der Fieschi brodelte es. Sie hielten sich für wichtiger und mächtiger. Sie wollten die erste Position im Staat haben. Und als Andrea Doria dann noch seinen Neffen Giannettino als Erben etablierte, der arrogant war und brutal, reichte es. Die Dorias müssen weg. Auftritt Fiesco.
Hier, Soldaten von Parma, hier, französisches Geld, hier, 4 Galeeren vom Papst. Was fehlt noch, einen Tyrannen in seinem Nest aufzujagen? Republikaner, ihr seid geschickter, Tyrannen zu verfluchen, als sie in die Luft zu sprengen.
Giovanni Luigi de Fieschi war damals 22 oder 23 Jahre alt. Man weiß es nicht genau. Man weiß auch nicht, wie er ausgesehen hat. Gewiss ist, so Professor Matthias Schnettger.
Er wird zum großen Teil außerhalb der Stadt Genua groß, er lebt einen Großteil seiner Jugend auf der Burg Montorgio auf dem Apennin und wird, weil sein Vater früh verstorben ist, von seiner Mutter im Wesentlichen großgezogen und betritt dann auch erst in den 1540er Jahren die politische Bühne, diese Bühne, die besetzt ist von Andrea Doria.
Fiesco war reich, trug den Titel eines Grafen von Lavagna, spielte nach außen hin wohl den charmanten Lebemann, heimlich aber organisierte er seine Verschwörung.
Er spinnt Kontakte nach Frankreich, nach Rom, aber sucht vor allem natürlich auch in der Stadt nach Verbündeten, findet diese bei einigen Familien der Fraktion der neuen Adligen, der Nuovi, die eben auch Handelsinteressen nach Frankreich zu vertreten haben.
Als die Verschwörer dann zuschlagen, in der Nacht vom 1. auf den 2. Januar 1547, liegen Galeeren der Fieschi im Hafen, die angeblich für die Kriege gegen die Türken dienen sollen, die Stadt aber notfalls unter Beschuss nehmen könnten. Wichtige Tore sind gesichert, damit die Dorias nicht fliehen. Bewaffnete ziehen auf, Schwerter klirren, Geschrei. Eins aber haben die Verschwörer um Fiesco nicht bedacht. Die Masse, das Volk.
Als dann seine Parteigänger durch die Straßen laufen und Libertà, Libertà, also Freiheit, Freiheit rufen, schaffen sie es nicht, das einfache Volk hinter sich zu bringen. Das einfache Volk misstraut Fiesco und seinen Anliegen.
Libertà, Libertà, Freiheit.
Die Rufe überspringen die Zeiten. 235 Jahre später sitzt im Süden Deutschlands in Stuttgart ein junger Mann, genauso alt wie damals der Fiesco und bereitet wie der einen Aufstand vor. Friedrich Schiller. Seinen eigenen, privaten, gegen seinen eigenen Tyrannen, den Herzog von Württemberg. Der zwingt ihn zu einem Beruf, den er nicht will, verbietet das Denken, ein freies Leben. Schiller tobt seinen Zorn in einem Theaterstück aus, Die Räuber. Es wird außerhalb des Landes uraufgeführt, mit einem unglaublichen Erfolg. Der Herzog untersagt ihm daraufhin das Schreiben, droht mit Gefängnis. Friedrich Schiller flieht über die Grenze nach Mannheim, im Gepäck ein neues Theaterstück. Sein Titel: Die Verschwörung des Fiesco zu Genua.
Der Schein weiche der Tat. Dachtet ihr, der Löwe schlief, weil er nicht brüllte? Waret ihr eitel genug, euch zu überreden, dass ihr die Einzigen wäret, die Genuas Ketten fühlten, die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Ehe ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie Fiesco schon zerbrochen.
Doch damit enden die Lebensparallelen auch schon. Jetzt fragt sich der Schriftsteller, wer war dieser Fiesco eigentlich? Was wollte er wirklich? Schiller hatte zwar einige Geschichtswerke gelesen, aber die Antwort musste er doch seiner Fantasie überlassen.
Fiesco ist sowohl historisch nicht richtig durchschaubar wie auch bei Schiller nicht.
So der Regisseur Markus Lobbes, der den schillerschen Fiesco vor einem Jahr auf die Bühne gebracht hat, in Mannheim.
Er kämpft sehr, sehr lange, er wägt sehr lange ab, er hat große Monologe, er trägt die Dinge mit sich selbst aus, nicht mit anderen und kommt am Ende mit Schiller zusammen auch zu keinem Schluss. Also es gibt keine Erkenntnis, bei der man sagen kann, so und so hat Fiesco, hat Schiller es gemeint, was das Beste ist für Stadt und Staat, sondern es bleibt offen.
Welch ein Aufruhr in meiner Brust. Welch heimliche Flucht der Gedanken.
Republikaner Fiesco, Herzog Fiesco.
Wollte er also die persönliche Macht oder doch die Macht des Volkes? Die Republik nach römischem Vorbild, von der auch Schiller träumte. Und genügt dieser Konflikt, um Fiesco als Person interessant zu machen? Vorsichtshalber reichert Schiller das Politische zusätzlich mit Privatem an. Mehr noch, erst das Private bringt seiner Meinung nach die innere Spannung ins Stück, das Mitfiebern des Publikums. Bei Schiller gibt es, sagt Markus Lobbes,
immer eine große Verschränkung von ganz privaten Gründen, die auf Politik hinzielen. Es geht kaum andersrum. Also die Politik mischt sich eigentlich nie ins Private rein, aber es sind immer private Hintergründe, die einen motivieren, politisch aktiv zu werden.
Die andere Frage, die Schiller umtreibt, war Andrea Doria, wie Fiesco behauptet, ein Tyrann oder eher jemand, der seine persönliche Macht nutzt, um auch das Wohl der Stadt zu steigern? Im Stück wird der alte Doria beschrieben
als weise, streng, gütig, hat aber auch tatsächlich nur 2-3 kurze Auftritte, in denen er vor allen Dingen seinen feuerköpfigen, intriganten Neffen zurechtweist und am Ende sich mit der Frage beschäftigt, soll ich fliehen in meinem Alter, soll ich nochmal ins Ausland gehen oder sitze ich das jetzt hier aus?
Er bleibt. Sein Neffe wird zwar ermordet, aber der alte Doria fordert den Fiesco sogar heraus. Töte mich doch, wenn du es wagst. Ich habe nichts zu verlieren.
Armer Spötter, hast du nie gehört, dass Andreas Doria 80 alt ist und Genua glücklich?
Das allergrößte Problem für Schiller aber war der Schluss. Was wäre das für ein Theaterstück, in dem der zerrissene Held samt allen politischen Problemen einfach durch einen Unfall im Hafenbecken von Genua versinkt? Also hat er auch andere Schlüsse probiert, insgesamt 3. Der Regisseur Markus Lobbes.
In dem am häufigsten gespielten wird Fiesco am Schluss ermordet von Verina, dem Republikaner, der gesagt hat, es ist gut, Fiesco zu instrumentalisieren für die republikanische Sache, der aber auch gesagt hat, Fiesco hat doch nur den Anspruch, neuer Herrscher Genuas zu werden. Sobald wir die Republik haben, müssen wir den Herrscher aber beseitigen. Es gibt die Möglichkeit, dass Fiesco wie historisch verbürgt tatsächlich ertrinkt. Und es gibt die Möglichkeit, dass er zwar die absolute Macht bekommt, sie aber auf Anraten Verinas wieder ablegt, um Genua die Republik zu schenken.
Wirklich überzeugend ist keiner der Schlüsse. Und vielleicht deshalb fiel das Stück 1783 auch durch. Schiller, sauer und enttäuscht.
Den Fiesco verstand das Publikum nicht. Republikanische Freiheit ist hierzulande ein Schall ohne Bedeutung, ein leerer Name. In den Adern der Pfälzer fließt kein römisches Blut.
Das Ende des historischen Fiesco dagegen ist eindeutig. Er fiel einfach ins Wasser. Und um die Republik ging es den Verschwörern wohl auch nicht, eher um die eigene Macht. Mit der war es nach dem Tod ihres Anführers allerdings vorbei. Der genuesische Senat schien anfangs zur Amnestie bereit, aber Andrea Doria und Kaiser Karl V. drängten auf Bestrafung. Professor Matthias Schnettger.
Auch der verstorbene Fiesco selbst wird posthum bestraft, indem seine Leiche für knapp 2 Monate am Hafenbecken zur Abschreckung zur Schau gestellt wird. Und dann wird die Leiche ins Wasser geworfen, um ihm dann auch ein christliches, ehrenvolles Begräbnis zu verweigern. Andere Familienmitglieder fliehen aus der Stadt. Die Stammburg Montorgio wird erobert und zerstört.
Und das Vermögen der Fieschi eingezogen. Es profitieren die Republik Genua und Andrea Doria.
Von daher ist die Position der Familie der Fieschi unwiederbringlich zerstört. Es gibt auch weiterhin Fieschi in Genua, Zweige, die sich nicht an der Verschwörung beteiligt haben. Aber das ist eigentlich nur noch ein Schatten des früheren Glanzes.
Geblieben sind Ruinen und Erinnerungen. Und die moderne historische Einschätzung der Verschwörung als das vergebliche Aufbäumen einer Feudalaristokratie gegen die Veränderungen der Moderne.
Ein wirkliches Streben danach, eine Freiheit, eine Libertà der Republik wiederherzustellen, wird Fiesco da nicht unterstellt.
Das sieht auch Schiller in seinem Theaterstück Die Verschwörung des Fiesco zu Genua letztlich so. Sein Fiesco hat sich zum Herzog gemacht. Er trägt den Purpurmantel der Macht, als er deshalb von echten Republikanern ins Wasser gestoßen wird.
Was zerrst du mich so am Mantel? Er fällt.
Nun, wenn der Purpur fällt, muss auch der Herzog nach. So falle, Fiesco!
Im Zeitzeichen erinnerte Jutta Dum-Heitzmann an Giovanni de Fieschi, der am 2. Januar 1547 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.